Bevor nun die Beschreibung der Fahrt nach Rosenheim folgt und dadurch eventuell intuitive Reaktionen provoziert werden, müssen wir ein wenig durchschnaufen und nicht vergessen, welches Jahr wir schreiben und wes Geisteskind der 1968 geborene Johann Knöbel ist. Seine Sozialisierung hatte in den 70ern und 80ern stattgefunden und war hauptsächlich geprägt von Zweiter Weltkriegsgeschichten und der allgegenwärtigen Gewissheit, dass in Amerika alles besser ist. Erst die zweite Hälfte der Kindheit bekam dann eine auch heute noch gültige Dominanz von Star Wars-Narrativen. Da war die Rollenverteilung mehr oder weniger die gleiche. Die Bösen trugen Nazi-Uniformen und das Happy End hatte irgendwie immer damit zu tun, dass die Guten die cooleren Waffen und die besseren Muskeln hatten. Bei all diesen fantastischen und doch prägenden Vorbildern spielten dicke Schlitten, Flugzeuge und vor allem laute, kräftige Explosionsmotoren eine dominante Rolle. Dass die Finanzkrise 2008 eine weitere Katastrophenankündigung war, die mit dieser öldurstigen Einstellung verknüpft ist und nur höher, schneller, weiter kennt, ist heute deutlicher als damals. Also Empörungsventil drosseln und nicht aus der Gegenwart in die Vergangenheit gescheit haveln. Dieses Auto fahren zu dürfen, war ein Highlight, weil es auch kaum einen Oldtimer gab, der so viel Superlative bot. Der BMW 507 war mehr oder weniger die perfekte Ikone der aufstrebenden Bundesrepublik. Er symbolisierte 1955 den Neuanfang und erfolgreichen Wandel der bis dahin brav altbackenen bayerischen Motorenwerke, die man meist mit Boxermotor und Wehrmachtsgespann verband. Ein Cabrio mit einer schwindelerregenden Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. Viel zu schnell für die damaligen Straßen und die Todesursache einiger neureicher Zeitgenossen. Die Karosse dabei elegant und in einer ganz eigenen Formensprache. Nicht so protzig ausufernd wie die zwölfzylindrigen Amis und eher italienisch sportlich. Dabei aber keine Kopie, sondern eine atemberaubend eigene Persönlichkeit. Elvis Presley war einer der ersten Besitzer eines weißen 507, von dem nur 500 Stück gebaut wurden. 2008 gab es weltweit noch knapp 100. Zwei davon besaß Gusti Bernheimer. In den schöneren der beiden stieg Johann am Freitag unter den neidigen Blicken der Kollegen um kurz nach 12 ein und rollte bei perfekten Cabrio-Bedingungen vom Hof. Nachdem er an der Ungerer Straße für gut 100 Euro getankt hatte, dauerte es bis nach Rammersdorf, dass er sein rundum mulmiges Gefühl in den Griff bekam. Erstens wirkte die ganze Woche nach, zweitens hatte er berechtigtes Muffensausen, dass irgendetwas kaputt ging, ob durch sein Verschulden oder nicht. Zudem war es schon ein Unterschied, zu Johanns rundum geairbagten Volvo einen Wagen zu fahren, der weder Sicherheitsgurt noch Nackenstütze besaß und bei dem die Bremsen schon bei 50 Stundenkilometer klar machten, dass man sich kurzfristiges Verzögern abschminken konnte. Sicher hatte es etwas mit der elementaren Kraft des Frühlings zu tun und mit dem 507, der wie Weiland die Schlampenschleuder nur mit deutlich sonorerem Brummen dahinbullerte, dass bei Johann nach und nach die Spannung nachließ und sich ein vertrautes Gefühl einstellte. Obwohl die Schlampenschleuder und das Stenzenleben nun schon fast 10 Jahre hinter ihm lagen, folgte Johann einem alten Drang und er fuhr bei der Tramszell von der Autobahn. So wie früher, in den wilden Zeiten, als er noch in Tölz in der Heistraße wohnte und den Umweg brauchte, um sich mit melodramatischen Gefühlen und der passenden Musik auf die amorösen Optionen des Wochenendes vorzubereiten. Dabei mit unangemessener Geschwindigkeit die kurvigen und meist leeren Straßen hintenrum über Tanning, Hechenberg und Kirchbichl pfiff. Nirgendwo ging das besser, als in dieser verträumten, zeitlosen Landschaft zwischen den seelenlosen Münchner Vororten und Tölz. Nebenbei das Lieblingsrennradrevier von Johanns Vater, mit dem er hier unzählige Male in außergewöhnlicher Vater-Sohn-Harmonie und gleicher Begeisterung geradelt war. 1000 kleine Nebenstraßen und Abzweigungen vorbei an finsteren Mooren, alten Einsiedelhöfen, mondänen Sommerresidenzen und Orten, von denen man noch nie gehört hatte und die man sicher beim nächsten Mal nicht wiederfand. Inzwischen hatte sich der 507 und Johann angefreundet und er hatte vergessen, welche Werte er da durch die Gegend chauffierte. Trotz dieser freudvollen Fahrt kam in Johann die Melancholie von damals hoch, als sich die wilden Jahre ihrem Ende neigten. Es in seinem Liebesleben zwar immer noch drunter und drüber ging, in ihm aber der Wunsch nach Stabilität und Perspektive immer drängender geworden war. Sein Ziel war glasklar eine Familie und ein eigenes Daheim. Er drosselte die Geschwindigkeit, fuhr kurz verschneit an den rechten Straßenrand und sinnierte in die weiß leuchtenden Vorberge, wie es nun weitergehen sollte. Im Hier und Jetzt war der wichtigere Teil erreicht und das Schicksal hatte ihm die bestmögliche Kombination gewährt: eine wunderbare Frau und zwei gesunde Kinder. Nun aber ging es um Teil 2, ein eigenes Daheim. Die gemietete Wohnung in Lenggries war zwar großzügig und schön gelegen, seit einiger Zeit häuften sich jedoch die Nörgeleien des alleinstehenden Eigentümers. Dieser bewohnte die obere Hälfte des Hauses, war nur an den Wochenenden da und eigentlich ganz umgänglich, hatte aber seit kurzem sehr seltsame Vorstellungen entwickelt, was die Lautstärke von Kindern betraf. Johann kannte und hasste dieses Gefühl, wenn die Marotten des Vermieters zunahmen und unweigerlich das baldige Ende ankündigten. Ein eigener Platz musste her, wo einem keiner dazwischenredete und man in Frieden ein normales Familienleben führen konnte. Irgendwo im Isarwinkel, in diesem 10 Kilometer breiten Streifen des rechten Isarufers zwischen Dittramszell und dem Silfenstein. Inzwischen war es 14:15 geworden und Johann musste sich nun auf den direkten Weg nach Rosenheim machen, um bis 4 zurück nach Lenggries zu kommen und dort gemeinsam mit der Familie das angebotene Haus in Anger besichtigen zu können. Um die Geschichte kurz zu machen: die Abgabe des 507 in Rosenheim lief reibungslos und Johann erreichte auf der letzten Rille den Zug nach Lenggries, der diesmal ohne Verspätung um 4:10 am Bahnhof ankam. Dort wartete das Reh und die Kinder im Auto und sie schafften es tatsächlich auf die Minute. Das kleine Haus war eines der wenigen freistehenden in Anger, mit kleinem Garten umringt von 2- und 3-Spännern. »Ah, Sie kommen doch noch«, begrüßte die Eigentümerin die Knöbels mit hochgezogener Augenbraue und war Johann auf den Schlag unsympathisch. Das Reh ließ das mit der professionellen Nonchalance der geübten Vorstandsassistentin abtropfen, setzte ein herzliches Lächeln auf und streckte die Hand aus. »Grüß Gott, Frau Gnies, darf ich vorstellen, mein Mann, und das ist die Luise und der Jakob.« »Ja, grüß Sie. Dann kommen Sie rein. Aber bitte die Schuhe ausziehen, gell? Es ist alles frisch geputzt und um 5 kommen die Nächsten. Also, wir haben das Haus ursprünglich für unsere Tochter und ihren Freund gebaut. Die ist Ärztin. Und der war es dann doch zu klein und zu wenig Garten.« Die Luise, die an Johanns Hand brav und eingeschüchtert mitdackelte, sah die Frau an und sagte: »Mein Papi ist auch Doktor. Aber der hilft den Menschen nix.« Das entlockte der Knies ein maliziöses Lächeln. Herzig, Kindermund tut Wahrheit kund, gell? Die Führung dauerte 20 Minuten. Die Knöbels kamen dabei nicht zu Wort und die Eigentümerin spulte einen Vortrag ab, als hätte sie persönlich jeden einzelnen Ziegel platziert. Trotzdem, das Haus war ein Traum. Intelligent unterteilt, ausreichend groß für eine Familie mit zwei Kindern, geschmackvoll in der Auswahl der Baumaterialien, auch der Garten, schön eingewachsen und für Johanns Geschmack genau richtig. Zwei Apfelbäume im Hängemattenabstand und genug Wiese, damit die Kinder umeinander tollen konnten und klein genug, dass er leicht zu pflegen war. Die Preisvorstellungen waren im Rahmen und Johann begann im Kopf bereits mit dem Einrichten. Gerade als sie wieder im Eingang angekommen waren, klingelte das Telefon der Eigentümerin, die mitten im Satz unterbrach, das Gespräch annahm, vor die Tür ging und die Knöbels alleine stehen ließ. Das Reh blinzelte Johann an und sagte, »Perfekt, oder?«
»Absolut. Nur die Frau nicht zum Aushalten. Ein Wahnsinn, wenn man so abartig unsympathisch sein kann, oder?«
»Ja, furchtbar. Mit der möchtest du nichts zum Tor haben«, konnte das Reh gerade noch sagen, als die Gnies zurückkam. »Da haben sie jetzt aber Glück gehabt. Die 5 Uhr Interessenten haben abgesagt. Damit wären sie jetzt ganz vorn. Na, wie schaut's aus?«
In Johann machte sich Hochstimmung breit und er begann mit seiner seriösesten Doktorstimme. »Naja, wenn ich schon den Menschen nicht helfe, wenn es ums Zahlen geht, bin ja wohl ich zuständig.«
Die Gnies ignorierte Johann und sprach direkt das Reh an. »Also, wir schauen uns schon sehr genau an, wer da einzieht. Schließlich wohnen wir ja auch direkt daneben.«
Jetzt gefror sogar dem Reh die professionelle Freundlichkeit ein und ihr rutschte ein fassungsloses »direkt daneben« raus. Die Gnies blickte indigniert.
»Ja, also da müssen wir halt schon ein bisschen Rücksicht nehmen, auch wegen meinem Mann. Wir haben's gern ruhig. Freilich mögen wir Kinder, gar keine Frage. Sie sollten halt ein bisschen darauf achten, dass die Mittagsruhe eingehalten wird. Und die müssen ja nicht unbedingt auf unserer Gartenseite spielen.«
Johann war selber erstaunt, als er sich sagen hörte, »Keine Sorge, Frau Gnies, das ist ja nicht für uns. Wir suchen was für meinen Bruder, der gerade im Ausland ist.«
»Ich habe gedacht, Sie haben gesagt, also für Ihren Bruder, den wird man aber schon gern erst persönlich.«
»Ja, ja, freilich. Ich muss eh erst mit ihm reden. Im Prinzip, glaube ich, kann es schon passen. Es ist halt ein bisschen klein, haben sie ja selber gesagt. Aber wissen Sie was, ich habe Fotos gemacht und wir rühren uns. Jakob, Luise, kommt's!« Und damit war das Thema Eigenheim vorerst erledigt. Am nächsten Morgen um 10 Uhr saß Johann mit dem Laptop im Garten auf seinem Liegestuhl und versuchte sich auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Trotz seines Kopfhörers war das Fokussieren eine Herausforderung. Die überambitionierte Nachbarschaft rundum hatte die ersten zwanghaften Mähorgien gestartet. Von der Felsenbirne schneiten weiße Blüten auf die Tastatur. Die Sonne schien warm und Johann empfand die ihn umgebende Frühlingsschönheit in Kombination mit der rasenmähergeschwängerten Ruhe wie einen Hohn. Wie begrenzt es doch unter der Schöpfungskrone zuging. Da saß man frei von echten Sorgen, in idealer Wohnlage, war eigentlich rundum zufrieden. Und nur, weil verbiesterte alte Säcke Angst um ihre Mittagsruhe hatten, fand man kein Daheim. Sobald er von Amerika zurück war, würde er die Nestsuche vehementer angehen müssen. Für den Moment aber legte er sich zurück und versuchte mit allen verbleibenden Sinnen, den Frühling aufzusaugen, wohlwissend, dass er morgen um die gleiche Zeit für 12 Stunden in einer schlecht gelüfteten Metallröhre sitzen würde. Mit einem Rums sprang Jakob auf seinen Schoß und kuschelte sich an ihn. Johann nahm den Kopfhörer ab, strich dem Buben liebevoll über den Kopf und sagte, »Na, Hasemann, geh mal Sturndl schmeißen an die Isa.« Oh ja!
Weißt, morgen fährt der Papi weg und dann sehen wir uns 2 Wochen lang nicht.
Der Jakob schaute Johann erschrocken an und seine Augen begannen wasserig zu werden. Und bevor ihn Johann trösten konnte, kam mit kläglichem Unterton:
iPad weg!